Heute zu Gast bei Behind the Sea Johannes Wittmann. Johannes ist Geschäftsführer der Wittmann Entsorgungswirtschaft GmbH. Das macht er mit seinen beiden Zwillingsbrüdern nun schon in der dritten Generation im Familienunternehmen. Das Ganze gibt es seit 65 Jahren jetzt und hat einmal mit 300 Schafen begonnen, die bei der Bank als Reserve eingelegt werden, um das Unternehmen schlussendlich zu starten. Also wenn das mal nicht Lust auf mehr macht, unbedingt natürlich den Podcast bis zum Schluss durchhören, dann versteht ihr auch, wie diese Geschichte im Zusammenhang funktioniert. Johannes war sehr, sehr offen mit mir, hat mit mir auch viele Themen geteilt, wie zum Beispiel, dass er anfangs gar nicht unbedingt ins Familienunternehmen einsteigen wollte und dann mehr über so einen Zufall und ein Digitalisierungsprojekt dann zum Familienunternehmen gekommen ist. Eigentlich ist er Architekt. Wir haben mal wirklich ganz im Detail darüber gesprochen, wie denn so ein Einstieg ins Familienunternehmen aussieht, wie man so einen Generationswandel natürlich dann auch schlussendlich macht. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass wir diese Episode gemacht haben, dass Johannes so offen war mit mir. Also ich würde sagen, nicht mehr lange schnacken, gehen wir rein in die Episode. Los geht's mit Johannes Wittmann, dem Geschäftsführer der Wittmann Entsorgungswirtschaft GmbH. Los geht's! Jede Woche spreche ich im Behind-the-Sea-Podcast mit Top-Level-Managern und Managerinnen. Alle haben ein Problem. Sie kommen nicht an die richtigen Leute zur richtigen Zeit für ihre Herausforderungen im Geschäft. Egal ob für permanente Rollen oder interimistische Aufgaben, wie zum Beispiel M&A-Projekte, Systemeinführungen, Neuaufbau und Umbau von Abteilungen oder ganze Organisationstransformationen. Oftmals mangelt es an der richtigen Ressource oder eben Kompetenz. Wenn dich das aktuell auch herumtreibt, dann komm gerne auf mich zu. Wir können einmal unverbindlich zu dem Thema sprechen. Mehr Informationen findest du auch auf atreus.de. Ich freue mich auf deine Nachricht auf LinkedIn oder eben via Mail. Und jetzt zurück zum Podcast. Johannes, willkommen im Podcast.
Hi, servus, Franz.
Schön, dass ich heute bei euch da sein darf. Ich habe gerade schon eine Führung gekriegt. Es war mega spannend. Mir geht es immer so, dass wenn ich Podcast-Gäste habe, dann recherchiere ich natürlich. Und bei euch ist es auch so, dass ich immer draußen dann natürlich darauf geachtet habe und dann auch gesehen habe, wie oft ich eure LKWs sehe. Ja, also erst dachte man sich, ja, Wittmann kenne ich jetzt erstmal noch nicht. Dann in der Recherche gesehen, ah, okay. Und jetzt sehe ich permanent draußen eure LKWs. Deswegen stell dich doch mal vor und sag uns, was du heute machst.
Ja, also mein Name ist Johannes Wittmann, ich bin 34 Jahre alt und arbeite als Funktion des Geschäftsführers für die Wittmann-Gruppe. Also wir sind bekannt unter dem Namen Wittmann Entsorgungswirtschaft GmbH und wir bezeichnen uns als Komplettdienstleister im Bereich Entsorgung. Das heißt, wir entsorgen alles bis auf explosive und radioaktive Abfälle und für diese Themen haben wir Partner, mit denen wir das abdecken können. Wir sind ein klassisches mittelständisches Familienunternehmen. Aktuell bin ich mit meinen Brüdern zusammen in der Geschäftsleitung. Wir haben den Laden von unserem Vater aus der zweiten Generation übernommen, sind jetzt selber die dritte Generation. Und mit dieser Redewendung kommt ja immer, die dritte Generation fährt es an die Wand. Und das ist halt auch einer unserer Themen, dass wir halt wirklich ganz stark darauf achten, dass wir es eben nicht an die Wand fahren, ja, weil wir diesem Klischee eben nicht entsprechen wollen, ja.
Ja, also von dem, was ich heute gesehen habe, sieht es auf jeden Fall schon mal nicht danach aus. Insofern gucken wir da mal ein bisschen tiefer rein, weil ich habe jetzt auf jeden Fall gemerkt, wo wir so durch die einzelnen Stockwerke bei euch durchgegangen sind und ich verstanden habe, wie das Geschäft auch so ganz, also High-Level verstanden habe, wie das Geschäft funktioniert, dass es nicht nur so ist, man bringt seinen Müll zum Beispiel zur Entsorgung oder man schmeißt ihn zu Hause weg, dann gibt es da Tonnen und dann kommt irgendjemand und holt es ab. Ich bin immer davon ausgegangen, das ist die Stadt oder so, ja. Aber erklär du mal so ein bisschen, wie funktioniert eigentlich das System, die ganze Logistik dahinter und wer ist da eigentlich alles involviert?
Ja, also ich finde es immer interessant, wie wir in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Also im besten Fall gar nicht. Deswegen freut es mich, dass du uns erstmal nicht gesehen hast, weil im Idealfall, wenn wir alles richtig gemacht haben, hat uns niemand gesehen, niemand gehört, niemand gerochen und vor allem nicht gemerkt, dass wir da waren, weil im Idealfall sollte der Müllbehälter beim Kunden, also vorwiegend natürlich gewerbliche Kunden in unserem Fall, nichts von der Entsorgung merken und immer eine saubere, leere Mülltonne haben. Dann haben wir eigentlich alles richtig gemacht. Aber diesen Effekt, den du beschrieben hast, das habe ich jetzt schon öfter gehört, dass einfach Leute, wenn sich beispielsweise für ein Auto interessieren oder sich ein neues Auto kaufen wollen, dann sehen sie plötzlich überall den Golf, den sie sich kaufen wollen, in der Farbe. Ja. Und so ist es halt auch bei uns. Also wir kriegen das auch oft mit von Bewerbern, die einfach immer relativ, sag ich mal, blauäugig in die Sache reingegangen sind. Ich dachte, ihr werdet nur die Müllabfuhr. Und dann sehen die erstmal, wie komplex das ist, weil das Spannende an einem Komplettentsorger ist einfach, dass wir mit allen möglichen Akteuren in der Wirtschaft und Stakeholdern quasi zu tun haben, von der Universität bis zum Startup-Unternehmen, Rüstungsindustrie, was ja gerade sehr brisant ist, oder und Geheimdienste zum Teil hatten wir auch schon Aktionen, große Kunden, kleine Kunden, Privatkunden. Also wir haben wirklich jeden, den man sich vorstellen kann, von der Gastronomie bis zum Hotel, wirklich schauen wir halt in alle Branchen rein, sind da wenig isoliert und jeder hat mit uns zu tun, weil eigentlich im Prinzip jeder Mensch in irgendeiner Form Abfall hat, ja, der total zum Sorgen ist.
Ja, total. Ja, und vor allem ist es auch so, man hier bei uns, also in Deutschland oder in Europa, ist es so ein bisschen selbstverständlich, wenn man so in andere Länder fährt, dann sieht man erstmal, wie das halt schiefgehen kann. Also man hat jetzt dann, da gibt es dann halt keine, sage ich mal, Dienstleister, die das machen. Und dann musst du mal gucken, wie du klarkommst. Bei uns hatten wir, glaube ich, auch letztens einen Streik oder so zu Hause bei uns. Und dann wurde dann halt mal Pappe nicht abgeholt einmal. Und dann hast du natürlich zwei Durchläufe Pappe zu Hause. Und das geht ja gar nicht, weil die sind ja wirklich so abgezählt, dass es dann auch voll ist, wenn es abgeholt wird. Also man darf es nicht als selbstverständlich sehen. Kannst du so ein bisschen mal erklären, also wer sind dann genau eure Kunden oder wie funktioniert eigentlich so das ganze System? Also kannst du ein paar unterschiedliche Beispiele nennen?
Genau, das System ist im Prinzip so aufgeteilt, dass es ja einmal die kommunale Entsorgung gibt. Das heißt, es ist aus der öffentlichen Hand.
Ja.
Das ist das, was man zu Hause jetzt, wenn du bist aus München, bei dir wird halt die städtische Müllabfuhr, deine Restmülltonne leeren oder deine PPK-Tonne. Wir sind als privater Entsorger primär für gewerbliche Kunden zuständig. Also die Logik ist halt so, dass man sagt, Ziel von einer Entsorgung soll ja in erster Linie mal die Abfallvermeidung sein. Es gibt eine sogenannte Abfallhierarchie, da steht halt ganz oben die Abfallvermeidung, dann halt eben die Wiederverwertung und dann die Verwertung bzw. die Beseitigung ganz unten in der Abfallhierarchie. Und die Logik ist halt so, dass man sagt, bei der gewerblichen Abfallentsorgung sind in der Regel viel besser trennbare oder auf Wertstoffe vorhanden, weil man beispielsweise aus der Produktion sehr homogene Abfälle hat. Ja, also das heißt, es sind oft in der Produktion immer die gleichen Abfälle, die man leicht trennen kann. Die sind vor allem trocken. Und da erhofft man sich halt, dass man die viel besser wieder dem Kreislauf also dem Recycling zuführen kann, wie jetzt beispielsweise bei der Hausmüllentsorgung, wo man halt Restmüll, Windeln hat und sowas, was halt eigentlich nicht recycelbar ist. Das geht in der Regel in die Verbrennung, in die sogenannte thermische Verwertung. Und bei den Gewerblichen ist es halt eben so, dass einerseits die privaten Entsorger sind im direkten Wettbewerb. Das ist natürlich auch gut für den Kunden, weil der dann davon ausgehen kann, dass er immer einen guten Preis bekommt. Weil wenn ich ineffizient arbeite als privater Entsorger, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis ich meinen Kunden verliere. Das heißt einmal, es gibt diesen Effizienzaspekt und dann natürlich den Umweltaspekt. Wenn man halt verwertet, dann ist man weniger von Drittländern abhängig für Rohstoffe. Man spricht ja von sogenannten Sekundärrohstoffen, die man eben aus der Abfallgewinnung durchaus generieren kann.
Mega. Kannst du da mal so ein paar Beispiele nennen? Kannst ja mal ein paar so klassische nennen, wo hauptsächlich das Geschäft herkommt bei euch und vielleicht so ein paar exotische Sachen.
Das klassische Geschäft bei uns sind die sogenannten Umleerfahrzeuge. Das ist das klassische Müllauto. Man kennt es beispielsweise in der Haus- oder in der Kommunalentsorgung, wenn da jemand hinten auf dem Trittbrett draufsteht und dann die Mülltonnen oder die gelben Säcke einsammelt.
Ja.
Das machen wir auch für Gemeinden zum Teil. Also auch eine Gemeinde hat eben die Wahl, ob sie das selber macht oder ob sie das Ganze ausschreibt in der europaweiten Ausschreibung. Und da gibt es halt dann verschiedene Aspekte in so einer Ausschreibung. Die wichtigste ist natürlich der Preis, damit der Geldbeutel des Bürgers geschont wird. Das heißt, man muss also ein kompetitives Angebot abgeben. Und dann gibt es aber auch noch ökologische Aspekte, wie beispielsweise Entfernung von der Anlage oder von dem Entsorger zum Kunden. Und natürlich auch so Sachen wie Erfahrung oder gewisse Zertifikate im öffentlichen Bereich. Also wir sind ein sogenannter Entsorgungsfachbetrieb. Und das ist also das höchste Qualitätssiegel, was halt dem Kunden oder halt dem Endverbraucher auch garantiert, dass wir uns an das geltende deutsche Recht halten und uns an die Getrenntsammlung und Getrennthaltung halt auch halten.
Ja. Okay. Und kannst du noch so Beispiel geben, so was zum Beispiel so Sondermüll oder Gefahrengut, was das sein könnte? Also was kann man sich da vorstellen?
Genau, also für die Sondermüllsparte haben wir eine eigene GmbH gegründet in den 80er Jahren, die sogenannte Wittmann Sonderabfallentsorgung. Und da geht es halt primär um sogenannte Problemabfälle oder gefährliche Abfälle. Das können unter anderem infektiöse Abfälle sein. Das hatten wir aktuell in der Pandemie, gab es beispielsweise diese Testzentren, wo wir halt sicher gehen müssen, dass dieser infektiöse Abfall, weil man muss ja davon ausgehen, dass da vielleicht Erreger drin sind, dass die halt eben ordnungsgemäß entsorgt werden, dass sich halt niemand eben ansteckt. Mhm. Da gibt es dann spezielle Behältnisse beispielsweise. Das wäre halt einmal der infektiöse Abfall. Dann gibt es aber auch gefährliche Abfälle, die halt entweder halt wassergefährdend sind oder halt für Mensch und Tier gefährlich sind. Das könnten beispielsweise Chemikalien sein wie Säuren oder Laugen.
Ah, okay.
Das sind flüssige Sonderabfälle. Und dann gibt es natürlich noch feste oder pastöse Sonderabfälle, die beispielsweise andere Gefahrenklassen unterliegen und damit auch dem ADR-Recht. Da haben wir, also ADR ist dann das Transportieren von gefährlichen Abfällen. Da muss man halt dann sicher gehen, dass man geeignete LKWs, Behältnisse, geschultes Personal hat, das, was, wenn im Fall eines Unfalls oder eines Arbeitsunfalls oder wenn das umkippt oder so, dass das halt dann nicht in die Umwelt gelangt, ja.
Okay. Also man könnte es auch sagen, also ihr seid wahrscheinlich eigentlich ein Logistikunternehmen, was halt noch extremere Bedingungen hat, wie jetzt zum Beispiel so ein klassischer Logistikunternehmen, wie jetzt so Amazon oder sowas, ne?
Genau, weil wir eben beim Abfall ist man halt viel strenger reglementiert, weil eben das Problem am Abfall ist halt, das habe ich vorhin schon erwähnt, dass wir vor der Aufnahme habe ich erwähnt, dass wir das Problem haben, dass es sehr verleitend ist beim Abfall, dass man den günstig entsorgt. Und günstig heißt aber nicht immer im Sinne der Umwelt. Mhm. Und deswegen ist es halt wesentlich strenger reglementiert als irgendwelche Produkte und Waren, weil man halt eben eine sehr umfangreiche Dokumentationspflicht hat, damit man sicher gehen kann, dass der Müll nicht irgendwie in Ländern landet, wo es halt nicht so streng ist wie bei uns.
Mhm.
Also wir müssen das halt gerade im Sonderabfall lückenlos dokumentieren, wo haben wir das aufgeladen, wo haben wir es hintransportiert, wo haben wir es zwischengeladen und wo wird es dann endgültig entsorgt. Also das müssen wir in jedem Fall für jedes Gramm Abfall lückenlos vorweisen können.
Mhm. Ja. Kannst du noch ein bisschen was zur Größenordnung von Wittmann sagen? Zum Beispiel, also wie viele LKWs, wie viele Standorte, wie viele Menschen seid ihr denn in Summe?
Genau, also wir haben aktuell 482 Mitarbeiter.
Mhm.
Wir haben ungefähr 120 Fahrzeugeinheiten und 72 PKWs, um ganz genau zu sein.
Kennt die Zahlen.
Genau, wir haben circa 3000 Behältnisse bzw. Container im Einsatz. Wir sind vor allem im Bereich München und Umgebung mit einem Umkreis von 60 Kilometer tätig und versuchen halt jetzt durch weitere Niederlassungen, also wir haben insgesamt 5 weitere Niederlassungen neben unserem Hauptstandort in Gräfelfing und die sind mal mehr und mal weniger spezialisiert. Also wir haben ja eben 17 Dienstleistungen in unserem Portfolio und es reicht von der Kanalsanierung, Rohrreinigung bis zum Sonderabfall eben, Aktenvernichtung, Grün- und Baumpflege machen wir, die klassische Müllabfuhr, Gewerbeentsorgung, die sogenannten technischen Dienste, Eventmanagement. Wir sagen intern so, dass wir unseren Mitarbeitern, dass wir uns als Möglichmacher identifizieren für unsere Kunden und je nachdem, wie umfangreich das Projekt ist, versuchen wir halt alles Erdenkliche durch unser Netzwerk, durch unsere Maschinenmöglichkeiten, Kompetenzen, langjährige Mitarbeiter, das Problem des Kunden zu lösen.
Mhm. Wir haben vorher darüber gesprochen, ich weiß nicht, ob man es öffentlich sagen kann, wenn nicht, schneiden wir es raus. Das Adele-Konzert, also diese Reihe habt ihr auch gemacht, oder?
Genau, ja.
Ja.
Also das war so ein riesen Konzertprojekt. Also Adele hat ja in Europa nur ein einziges Venue quasi betrieben mit 9 Konzerten. Das war letzten August und wir haben uns in dieser Eventbranche, sind wir auch, wie die Firma selber, sehr organisch gewachsen. Mein Bruder Alexander ist dafür hauptsächlich zuständig für das Eventmanagement und wir haben halt vor ein paar Jahren eben begonnen mit kleineren Festivals, mit Eventveranstaltern und haben uns da langsam rangetastet und sind dann jedes Jahr, haben wir ein bisschen mehr Besucher-Festivals aufgenommen und sind halt dann irgendwann eben zu so einer größeren Sache gekommen und das war für uns wirklich eine Riesenherausforderung. Mhm. Gerade im Hochsommer haben natürlich auch viele unserer Mitarbeiter Ferien. Es ist Urlaubszeit, die Schulen sind geschlossen, dadurch ist es besonders halt in den Sommermonaten sehr angespannt, beim Fachkräftemangel sowieso, aber im Sommer noch mehr, das geeignete Personal für so große Events zu finden, die dann wirklich fast 7 Tage die Woche da schauen müssen, bei tausenden Besuchern, dass dann wieder alles sauber ist fürs nächste Konzert.
Ja, stimmt. Das ist auch, denkt man auch selbstverständlich, ne? Da klar, die ganze Venue muss natürlich wieder so aussehen wie vorher. Wenn man mal von Anfang bis Ende bei einem Konzert war, dann weiß man, wie es danach
Genau, und die Haupteinnahmequellen bei Künstlern sind ja heutzutage durch die Streaming-Plattform nicht mehr die CDs, sondern vor allem eben die Venues, und das sollen ja auch Riesenspektakel werden für den Konzertbesucher. Und wir haben da eben das Beispiel der Konfettis gehabt, die irgendwann halt am Höhepunkt des Konzerts wurden da halt Konfettis ausgeworfen, und da war es halt dann auch die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass fürs nächste Konzert der Überraschungseffekt nicht weg ist und die ganzen Konfettis wieder weg sind, dass man halt da eben dann immer an einem unberührten Konzertvenue halt sieht, wo man halt gar nicht gemerkt hat, dass gestern halt schon oder letzte Woche ein anderes Konzert war.
Ja, sehr gut. Ja, wir schauen uns gleich mal an, wie du da hingekommen bist, also wie das vielleicht auch die Familiengeschichte so ein bisschen ist. Also sag noch kurz so ein, zwei Challenges in der Geschäftsführerrolle. Was treibt dich und auch deine Brüder so rum? Was sind so die Top 2, 3 Themen, mit denen ihr euch gerade beschäftigen müsst?
Also einmal ist es im Familienbetrieb der Generationenwechsel. Wir sind ja in der dritten Generation, wie vorher erwähnt. Das ist natürlich eine riesen Herausforderung, dass man da alle Aspekte mitnimmt, dass alle Familienmitglieder sich abgeholt und wertgeschützt fühlen. Das ist einmal dieses Emotionale und das Professionelle weitgehend auseinanderzuhalten. Das ist, glaube ich, eine riesen Herausforderung in unserem Fall jetzt beim Familienbetrieb. Und gleichzeitig natürlich die aktuellen Herausforderungen, also das Change Management, diese Dynamik beizubehalten, die Wachstumsschmerzen auszugrenzen. Wir sind sehr, sehr stark gewachsen. Also wir sind in den letzten 5 Jahren, glaube ich, fast um 38% gewachsen.
Oh wow, okay.
Und zum Teil sind wir mit unseren Aufgaben gewachsen, größere Projekte an Land gezogen. Andererseits haben wir natürlich aber auch, was auch neu war für uns, also jetzt haben wir angefangen, M&A-Projekte an Land zu ziehen, also kleinere Firmen aufgekauft, die dann integriert in die Sparten, Mitarbeiter übernommen, dann auch natürlich von der Mitarbeiteranzahl gewachsen, und das sind natürlich Herausforderungen. Also ich sage halt immer zu meinem engen C-Level-Kreis, wenn man halt nicht aufpasst, ist es halt wie so ein Luftballon, den man immer weiter aufpustet, die Haut wird immer dünner, der rote LKW färbt sich langsam pink, und wenn man da halt nicht schaut, dass man proportional mitwächst, dann platzt er halt irgendwann.
Das ist so, ja.
Und das sehe ich aktuell als die größten Herausforderungen.
Okay. Ja, dann gucken wir mal an, wie bist du denn da reingewachsen und hingekommen? Fang da gerne mal an, wo du meinst, dass es sinnvoll ist, anzufangen, damit man es auch nachvollziehen kann. Und kannst ja auch so ein bisschen die Unternehmensgeschichte dabei ein bisschen mit erzählen.
Genau, also von der Unternehmensgeschichte, die Firma Wittmann gibt es seit dem 1. April 1957.
Okay.
Wow. Und es ist ziemlich unkonventionell, wie das damals war. Und zwar sind wir ursprünglich eigentlich auch aus der Region, aus Gräfelfing, waren meine Vorfahren Schäfer tatsächlich.
Okay.
Und Schäfer zwischen München und Augsburg wurde eine 300-köpfige Schafmannschaft umhergetrieben, bis dann eines Tages die Pacht entzogen wurde für die Weiden. Und heutzutage würde man sagen, ein Fall der Geschäftsgrundlage. musste man sich dann Plan B überlegen, wie man dann eben über die Runden kommt. Das heißt, man hatte 300 Schafe, aber keine Weide mehr, wo man die Schafe unterbringt. Dann ist der Urgroßvater, der Josef Wittmann, ist damals dann zur Bank gelaufen und hat die 300 Schafe als Sicherheit hinterlegt. Und schon waren wir in Wittmanns Geschichte im ersten M&A-Projekt, weil in der Region wurde ein Saugwagenunternehmen, die sogenannte Würmthaler Grubenentleerung, verkauft. Das war ein Fuhrparkunternehmen mit sage und schreibe 1,5 Fahrzeugeinheiten, einer funktionierenden und einer halb funktionierenden. Und dann ist man mit diesen Schafen da hingegangen, hat die als Sicherheit hinterlegt, weil im Ernstfall hätte man die ja noch schlachten können oder schön eine Wollpullover draus machen können oder sowas. Und dann hat man sich halt da tatsächlich widerwillig, weil nicht prestigeträchtig, für den Plan B entschieden. Also man musste sich was überlegen. Es waren immer, die Wittmänner waren immer sehr eigenbrötlerische, dickköpfige Leute, die sich nicht irgendwie irgendwo anstellen lassen wollten. Die wollten immer selbstständig sein. So wurde es mir zumindest erzählt. Und mein Großvater war nicht so begeistert, weil, was heißt Saugwagen damals? Also Würmthaler Grubenentleerung war eben in der Nachkriegszeit, war die Kanalisation noch nicht so etabliert wie heute. Gräfelfing war nicht Münchner Speckgürtel, sondern wirklich Peripherie. Es gab keine funktionierende Kanalisation und die Leute gingen überwiegend auf sogenannte Plumpsklos. Und der Job war da, diese Plumpsklos auszuleeren. Und also es war, wie gesagt, so, man hat aus der Not eine Tugend gemacht, war plötzlich in einem sogenannten M&A-Projekt.
Ja, total.
Und so hat man halt eben angefangen. Und der Opa ist selber gefahren. Der Firmenstandort war hier in Gräfelfingen, das Gelände vom Urgroßvater. Da war unten die Garage, oben haben die Eltern gewohnt. Die Oma hat die Buchhaltung gemacht, der Opa ist LKW gefahren. Die Kinder haben am Wochenende die LKWs sauber gemacht und repariert. So hat es angefangen.
Wahnsinn. Also, dass man 300 Schafe hinterlegt, um eine Firma zu kaufen, habe ich noch nie gehört.
Ja, das klingt schon fast so wie im Orient irgendwie mit Kamelen und sowas, ja.
Genau.
Aber das war wirklich
Wahnsinn.
unkonventionell, aber das finde ich immer wieder interessant und das versuche ich auch immer wieder neuen Mitarbeitern zu erzählen, wo wir herkommen, dass das halt nicht selbstverständlich ist und nicht schon immer da war und dass da natürlich sehr viel Kreativität auch im Spiel war und Wagnis und unternehmerisches Geschick, glaube ich, dass man überhaupt dann irgendwie dahin gekommen ist, wo man heute ist, ja.
Ja, total. Ja, und wie bist du wie sozusagen reingekommen? Du bist ja Architekt eigentlich auch, ne?
Genau,
Deswegen.
also das Lustigste an der ganzen Sache ist, ich wollte eigentlich nie einen Familienbetrieb. Hatte mehrere Gründe. Also ich bin generell ein sehr, sehr kreativer Mensch. Mit der Kreativität kommt leider auch immer so ein bisschen die Verplantheit. Also meine Lehrerin damals in der 5. Klasse hat mir gesagt, ja, der Junge, aus dem könnte schon was werden, aber er muss halt endlich mal aufhören, so zu träumen und so in den Clouds zu sein, so, also in den Wolken. Also ich war immer ein verträumter Junge und war auch jetzt nicht so der Beste in der Schule und so. Und weil ich mich für alles halt immer interessiert habe und halt immer sehr künstlerisch geprägt war und so. Und deswegen dachte ich mir halt immer, ja, so, ich möchte halt nicht das Gleiche machen wie mein Vater, weil der einen ganz anderen Background hat wie ich. Der ist halt kaufmännisch geprägt, mit Zahlen und allem sehr nüchtern. Und ich dachte mir halt, dass es im Familienunternehmen für meine Person so als künstlerisch angehauchter Mensch irgendwie keinen Platz gibt. Und habe mich dann eben relativ früh, im Alter so von 15, 16, habe ich halt immer überlegt, ja, ich brauche irgendwie einen Plan B, ich will nicht ins Familienunternehmen, habe dann quasi täglich mit so einem Vertrauenslehrer so überlegt, was ich so machen könnte und so. Und ja, ich will schon irgendwie sowas wie mit Management machen, aber irgendwie kann dieses Künstlerische auch nicht zu kurz kommen. Dann habe ich mich halt für Architektur entschieden und mit 16 hatte ich dann den Entschluss gefasst, dass ich Architekt werden will. Habe dann ein Studium absolviert in England, einen Bachelor da in Architektur gemacht. Und dann nach dem Bachelor bin ich wieder zurück nach München gegangen und dann war es halt so, Firma musste umgebaut werden. Das war ungefähr 2012 und da wurde ich halt damit involviert, weil ich ja Architekturstudent war und dann haben wir hier, wo wir jetzt heute sitzen, an diesem Firmengebäude eben gefeilscht. Zusammen natürlich mit einem erfahrenen Architekten war ich dann in den ganzen Entwurfsprozessen involviert und wo wir dann die Vergabe gemacht haben bei den einzelnen Gewerken. Für den Neubau haben mir halt meine Familienmitglieder dann so Sachen wie einen Bundesanzeiger mal so schmackhaft gemacht, wo man gesagt, wie schaut man denn so mal hinter die Firmen, was verbirgt sich denn hinter der schönen Webseite von den einzelnen Gewerken und so weiter. Und da hat sich dann auch so mein Interesse für Wirtschaft wirklich so herauskristallisiert und gleichzeitig waren wir halt damals noch ein wirklich sehr kleines Unternehmen und durch den Neubau hat sich die Firma auch ziemlich professionalisiert und ich habe halt dann mal hinter die Kulissen geschaut und gesehen, dass es ja wahnsinnig komplex ist und wir halt eben nicht nur die Müllabfuhr sind, sondern wirklich ein sehr, sehr interessantes Unternehmen, der mit vielen verschiedenen Akteuren am Markt zu tun hat. Und dann stand ich eben vor der Entscheidung, was mache ich jetzt nach dem Bachelor? Dann habe ich mich eben an der TU München beworben und bei Architektur war es halt damals so, dass nur, glaube ich, jeder 16. genommen wurde und in Bayern ist es ja immer sehr streng und da dachte ich mir, englischer Abschluss wird wahrscheinlich nicht komplett angerechnet und da bin ich schon davon ausgegangen, dass ich halt das nicht durch das Bewerbungsverfahren schaffe. Dann habe ich mich als Plan B für Wirtschaftsingenieurwesen auch noch zum Master angemeldet. Da gab es damals die Möglichkeit, dass man mit einem Ingenieurs-Background oder halt eben Architektur-Bachelor den Wirtschaftsingenieur macht. Dann habe ich mich bei beiden Sachen beworben, bin dadurch so drei, vierphasige Bewerbungsverfahren durch die ganzen Phasen und hatte dann das große Glück und gleichzeitig Pech, dass ich bei beiden die Zusage hatte. Das heißt, ich konnte mich, also mir wurde die Entscheidung nicht abgenommen, Familienunternehmen oder Architektur. Konnte mich bis zum ersten Studiumtag nicht entscheiden, habe mich dann für beide Sachen immatrikuliert, habe Vormittag Architektur studiert, Nachmittag Wirtschaftsingenieurwesen. Habe das ein Jahr gemacht, das war die absolute Hölle. Ich bin durchgekommen mit dem Vierer in beiden Fächern, war aber wirklich energiemäßig ziemlich durch, weil ich auch noch nebenher gearbeitet habe. Also es war eine ziemlich stressige Zeit und habe dann nach einem Jahr gesagt, okay, ich will jetzt was hat jetzt mehr Spaß gemacht? Auf jeden Fall der Architekturmaster, weil man da ja vom Bachelor schon anknüpfen konnte und bei dem anderen, bei Wirtschaft musste ich halt Mathe und so, wo ich 4 Jahre nicht hatte, alles wieder von null quasi lernen, weil ich viel vergessen hatte. Und da habe ich gesagt, ich posiere jetzt den Wirtschaftsingenieur, Master, mache jetzt Architektur weiter. Habe dann ein super schönes Architekturstudium genossen an der TU München, ganz tolle Leute kennengelernt, habe das in Regelstudienzeit abgeschlossen. Und am Tag von meiner Masterverleihung habe ich mich in die Vorlesung gesetzt für Wirtschaftsingenieure und weitergemacht.
Ja, okay.
Also ich wäre mit 25 fertig gewesen, habe aber gesehen, dass meine ganzen Freunde und so noch weiter studieren und gesagt, ja, ich habe ja schon die Zulassung, das kann ich jetzt noch weitermachen. Ja. Hatte schon ein Semester bestanden, musste nur noch 3 machen und hatte dadurch die Möglichkeit, noch mein Erasmus-Jahr zu machen. Und habe dann einfach weiter studiert.
Okay, aber hast du da irgendwann, hat sich irgendwann die Meinung geändert zum Familienunternehmen? Also, oder wo war,
wann voll,
war
so der ja, Punkt dann? Also ich wollte da tatsächlich dann immer noch nicht, also ich wollte mir die, okay, die Möglichkeit offen halten, aber war da immer noch nicht so begeistert dann. Also klar, ich habe mich schon dafür interessiert, aber damals waren meine Brüder schon im Unternehmen und die haben auch wieder was komplett anderes gemacht. Also der eine ist ja LKW-Mechatroniker gewesen zu der Zeit. Denn Logistikmeister noch gemacht und der andere war halt operativ in unserer Nassabfallsparte halt tätig. Da habe ich gesagt, da sehe ich mich auch überhaupt nicht. Und damals war halt der Altersunterschied zu meinen Brüdern auch noch größer und man hatte jetzt mit seinen jüngeren Geschwistern nicht so viel zu tun, wie wir es heute zu tun hatten.
Ja.
Und dadurch war es halt dann immer so, ja, schauen wir mal, was man so macht. Ich habe dann aber als in meinem zweiten Master ein Jobangebot als wissenschaftlicher Hilfsmitarbeiter, wie sagt man, Hiwi.
Ja, genau, sowas. Ja.
Sowas habe ich halt da gemacht und da war mein erster Berührungspunkt mit dem Thema Digitalisierung.
Okay.
Ich war Werkstudent, eigentlich im grafischen Bereich für ein Forschungsinstitut an der TU München im Baubereich und da ging es um die Digitalisierung der Baubranche und da hatte ich dann die Aufgabe zusammen mit meinem Chef, einerseits halt die Grafikarbeit zu machen, die ich aus Architektur halt eben gelernt habe und da Kongresse vorzubereiten und gleichzeitig aber Forschungsgelder einzutreiben für dieses Institut und mit Hackathons, also die Computerwelt, die Investorenwelt und die Forschungswelt so zusammenzubringen. Und das hat mir irre Spaß gemacht. Habe das ein paar Jahre gemacht und hatte einen ganz, ganz tollen, inspirierenden Chef, also da auch wieder das C-Level, der das super gut gemacht hat und der auch für mich so eine Art Mentor war. Und dann hatte ich mein besagtes Erasmus-Jahr in Italien, lustigerweise, habe an der Uni Bologna mein Auslandssemester eben absolviert. Und eines Tages, wo ich da fröhlich studiert habe, hat mich mein Bruder angerufen, Alexander, und hat gesagt, du, bei uns funktioniert das Telefon nicht mehr. Kannst du nicht irgendwie uns da helfen? Und wir hatten damals eine sogenannte Ringschaltung und das war so unser erstes Indiz für Wachstumsschmerzen. Ringschaltung heißt, wenn das erste Telefon niemand rangeht, geht er ans zweite Telefon, ans dritte. Wir hatten damals aber schon so viele Kunden, dass das halt einfach nicht mehr funktioniert hat. Es hat halt permanent immer überall das Telefon geläutet. Es war keine intelligente Schaltung drin. Und das war so mein erstes, ich sag mal, Unternehmensberatungs-Digitalisierungsprojekt in der Wittmann-Gruppe. Hab dann widerwillig meinen Job an der Uni gekündigt und war dann plötzlich Werkstudent in der Wittmann GmbH. Das war 2016 oder so, 2017. Und habe mich dann in die Tiefen unserer damaligen Siemens-Telefonanlage verloren. Und dann haben wir das geupgradet, Höhen und Tiefen. Das war so mein erstes Softwareprojekt. Erstes Change-Management-Projekt, Bestandsaufnahme. Und das hat mir aber auch super Spaß gemacht, weil es war einerseits dieses Digitalisierungsding, was ich aus dem vorherigen Job halt hatte, aber gleichzeitig mit der Schlagkraft eines Nachnamens, weil es war ja Familienunternehmen. Ich hatte den Nachnamen Wittmann und ich konnte da dann relativ das machen, was ich halt so wollte und musste wenig um Erlaubnis fragen, viel um Verzeihung. Hat mir mega Spaß gemacht, war aber natürlich jetzt nicht der Riesenerfolg. Das erste Projekt, muss ich auch ganz ehrlich sagen, es hat wahnsinnig lange gedauert, war wahnsinnig teuer, aber am Ende hat es halt dann funktioniert. Gott sei Dank, wir haben halt uns da auch komplett neu strukturiert, haben eine Telefonzentrale eingeleitet. Übrigens da, der erste Mitarbeiter, den ich jemals eingestellt habe, war die Frau Telefonzentrale, die wir gerade gesehen haben. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Namen sagen soll.
Kannst du gerne sagen, Grüße gehen raus.
Da. Die ist jetzt seit 7 Jahren, glaube ich, da. Und das war die allererste Mitarbeiterin, die ich eingestellt habe.
Ja.
Und die macht bis heute unsere Telefonanlage Zentrale. Und
ist sehr spannend. Das heißt, der Turning Point war sozusagen die Digitalisierung des Telefons.
Genau, also von der Digitalisierung der Baubranche, Digitalisierung des elterlichen Familienbetriebs. Und so bin ich dann tatsächlich vom Projekt zu Projekt. Also es gab halt niemanden, der digitalisiert hat bei uns. Wir sind halt so ein typischer Oldschool, bayerischer Mittelstand mit ganz eingefahrenen, schönen, definierten Strukturen und Hierarchien und alles. Und ich habe halt damals wirklich mit dem Change Management angefangen und versucht halt erstmal der Größe gerecht zu werden, dann natürlich auch der Zeit gerecht zu werden. Mhm. Und ich habe ich damals noch studiert, ich war Werkstudent, habe aber gemerkt, es gibt ja doch einen Platz hier, weil klar, ich bin jetzt nicht künstlerisch tätig oder so, aber schöpferisch auf jeden Fall. Mhm. Und das ist ja das, was mir an der Architektur so gut gefallen ist, eigentlich das Designen aus einer Idee, was zu machen. Also beim Haus ist ja auch am Anfang eine Idee und durch ganz viele Teilentscheidungen hast du am Ende ein Dach über dem Kopf und am besten irgendwie eine Architektur, wo du dich wohlfühlst oder wo sich der Besitzer halt wohlfühlt oder wo halt die Nutzung des Gebäudes dem gerecht wird, was man vorher halt sich überlegt hat. Und das kann ich halt in meinem Job machen. Und da waren wir auch noch lange nicht im C-Level. Mhm. Ich war dann erstmal dann vorübergehend Interims-IT-Leiter, weil sowas gab es nicht. Wir hatten eine externe IT-Firma. Bin dann dadurch in die Personalabteilung gerutscht, weil ich dann angefangen habe zu recruiten, war dann so eine Art Headhunter, weil ich erstmal ein Anforderungsprofil für einen IT-Leiter, den es noch nie gab bei uns, geschrieben habe, den dann gesucht habe, den rekrutiert habe und dann jemanden gefunden habe, der super zum Unternehmen passt und mir bei diesen Digitalisierungsprojekten halt hilft. Der ist auch bis heute noch da, Gott sei Dank. Hatten dann zum ersten Mal als erstes Unternehmen da, weil ich weiß, ganz viele von unseren Konkurrenten hatten auch den gleichen IT-Dienstleister. Und wir waren halt einer der ersten, die das in-house gemacht haben, was sehr ungewöhnlich für einen Entsorger ist. Weil ich halt gesagt habe, ich will ein digitales Unternehmen draus machen. Von der konventionellen Müllabfuhr zum digitalisiertesten Entsorger Deutschlands. Das war damals schon meine Vision und da arbeite ich immer noch dran. Dann 2020 kam die erste C-Level-Position. Wir hatten damals 7 GmbHs in der Wittmann-Gruppe und eine war eben diese Sonderabfallsparte, die es seit 1983 gab. Und war ein Laden mit um die 25 Mitarbeiter, 8 LKWs, eben spezialisiert, hochspezialisiert auf das Thema Sonderabfallentsorgung in Bayern. Und da hatten wir halt das Problem, dass unser damaliger CEO auch die CEO-Position in diversen anderen Unternehmen hatte in der Wittmann-Gruppe. Und das so ein bisschen aus Zeitmangel, also dieses Thema so ein bisschen vernachlässigt hat, damals nur eingesprungen ist. Und der mich dann gefragt hat, hättest du nicht Lust, da den Geschäftsführer zu machen? Und ich als junger, ambitionierter Studiumabsolvent, der was reißen wollte, ja, klar, will ich machen. Endlich. Das ist ja das, worauf man hinarbeitet als BWL-Student oder so. Also man will halt ins C-Level. Muss halt dazu sagen, damals hatten halt gleichzeitig irgendwie 8 Mitarbeiter gekündigt. Das war halt eine Firma, die halt organisch gewachsen ist, schon gesund war und alles jetzt, was die Zahlen angeht, aber von der Struktur halt komplett aus dem Gleichgewicht war, weil eben von 20 Leuten 8 gleichzeitig gekündigt haben, die sich mit dem Chef nicht mehr gut verstanden haben. Also die Unternehmenskultur war halt kaputt. Die waren am wenigsten digitalisiert natürlich, weil sie so hoch spezialisiert waren. Es war so ein bisschen das Stiefkind von der Firma. Eigener Standort, der außerhalb war. Und das Krasse war halt, ich hatte halt eigentlich keine Ahnung von Sondermüll und musste irgendwie die Arbeit von den 8 Leuten auffangen, was ja natürlich nicht möglich ist. Aber ich war halt gleichzeitig Auszubildender, Innendienstmitarbeiter und gleichzeitig Geschäftsführer. Das war es also aus
dieser Gesellenstück sozusagen für die Geschäftsführung gemacht.
Aus der anfänglichen Euphorie und dem Tatendrang ist halt dann schnell so ein bisschen Panik geworden und Überforderung. Und hatte aber das Glück, dass wir einen langjährigen Mitarbeiter oder mehrere langjährige Mitarbeiter noch im Team hatten, die über 20 Jahre halt schon dabei waren. Und die waren halt so dankbar, dass jetzt endlich mal jemand von der Familie wieder in der Sparte halt hockt, der natürlich auch Einfluss hat, durch den Nachnamen allein schon. Ja, ist wurscht, dass er nichts über Sondermüll wusste, aber zumindest war mal der Hebel da.
Ja.
Und die haben mich wahnsinnig gut auf die Sache vorbereitet. Ich habe diverse Kurse gemacht an Wochenenden. Das war halt so mitten in der Pandemiezeit. Da konnte man ganz viel so Online-Kurse auch machen. Habe mich halt da relativ schnell weitergebildet. Wurde da extrem toll eingeführt in die Thematik. Und es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ich habe halt dann wieder weitergemacht mit dem Recruiting, was mir sehr viel Spaß gemacht hat damals. Also ich habe ja mit dem IT-Leiter angefangen, dann Vertriebsinnendienst, zwei Mitarbeiter eingestellt und habe halt da sofort alle Aspekte kennengelernt. Das Coole war halt, und da kommen wir jetzt zum nächsten Steckenpferd, was mich interessiert hat nach dem Ganzen, waren die Strukturen und was haben wir gemacht, damit ich das Unternehmen kennengelernt habe und die Strukturen war, ich habe als erstes Unternehmen der Wittmann-Gruppe ein ISO 9001 Qualitätsmanagementsystem eingeführt. Einfach unter dem Vorwand, weil ich das Unternehmen im Detail kennenlernen wollte, die Strukturen, die Prozesse und habe mich dann halt mit dem Thema ISO-Zertifizierung extrem auseinandergesetzt und es halt einfach mal probiert, also einfach mal gemacht. Dadurch halt das Unternehmen noch besser kennengelernt, waren dann auch irgendwann zertifiziert und dann 2021, ich hoffe, das ist nicht zu detailliert, aber
erzähl ruhig, also ich will die Geschichte ja nachvollziehen und die Leute, die zuhören, das auch. Also ich bin gespannt, wann jetzt der Punkt kommt, wo du dann die CEO-Rolle oder die Geschäftsführerrolle übernommen hast.
21 war es ja dann so, also die Pandemie hat da wirklich in meine Karten gespielt, weil in der Pandemie war auch eine Chance, mal diese organisch gewachsenen Strukturen so ein bisschen zu durchbrechen, weil wir eben, erstmal war das Digitalisierungsthema nicht nur so ein Spinnungsthema vom Juniorchef, ja, weil früher war das ja gar nicht so, es wurde also ein bisschen belächelt, weil man muss sich das so vorstellen, wir sind nicht Nike oder so eine Fashion-Firma, sondern wir sind eine Müllabfuhr quasi und da muss man jetzt das Rad nicht jeden Tag neu erfinden, weil wir ein ziemlich gutes Geschäftsmodell haben. Und Digitalisierung wurde immer so ein bisschen, finde ich halt, wurde so ein bisschen belächelt. Ich wollte schon saufrüh in die Cloud gehen. Wurde von einem damaligen IT-Dienstleister belächelt, dass es braucht kein Mensch Cloud, das war damals sehr abstrakt, alles war 2015 oder so. Ja. Und ich habe halt schon von diesen ganzen Sachen geträumt und wurde halt da immer so, jetzt komm, halt mal die Kirche im Dorf.
Das war da nicht üblich.
Ja. Plötzlich waren wir in der Situation mit Homeoffice, mit Laptops, mit Remote-Arbeiten, das war plötzlich alles relevant, damit wir das Tagesgeschäft aufrechterhalten kommen und das hat mir wahnsinnig in die Karten gespielt natürlich. Und 2021 bin ich dann durch das Management-System, durch auch das Thema Beratung intern, bin ich zum nächsten Projekt geschlittert. Da habe ich dann die Geschäftsführung in der IGAVO angenommen. Das war im Juni 2021. Da war es so, wir haben viele Schulungen angeboten, intern und extern. Hatten ein super Schulungsgeschäft und wegen der Pandemie ist halt dieses ganze Schulungsgeschäft und damit halt der wesentliche Teil des Umsatz ist weggebrochen, weil sich die Leute zum Teil dann nur noch Online-Schulungen gegönnt haben, sage ich jetzt mal, und nicht mehr irgendwo hingefahren sind. Wir waren ein reiner Anbieter für Schulungen, also klassischer Schulunterricht. Vorne steht einer Vortragende und man sitzt da wie in der Schulbank und qualifiziert sich halt eben für die jeweilige Bescheinigung, die man braucht. Also es war sehr, sehr oldschool. Und da habe ich halt dann angefangen, dieses Schulungsangebot zu digitalisieren, dass man den Kurs online buchen kann, dass das per Video übertragen wird, dass man entweder remote oder in Persona anwesend sein kann oder Hybridveranstaltungen teilnehmen kann. Wir waren damals zwei Mitarbeiter und ich habe gesagt, wir brauchen jetzt neue Geschäftsfelder, weil uns dieses Schulungsgeschäft weggebrochen ist. Wir haben da mit einem externen Dienstleister zusammengearbeitet, der das dann nicht mehr in dem Umfang angeboten hat und nicht mehr unsere Räumlichkeiten gebraucht hat. Deswegen mussten wir halt schnell umdenken, damit wir bei der IGAVO ist es halt so, wir sind ein Beratungshaus, der sich vor allem um das ganze Rechtliche kümmert, was unsere Zertifizierungen angeht, unsere Genehmigungssachen für die Abfallwirtschaft. Und da war es dann so, damit wir diese Ingenieure uns halt auch intern leisten können, dass die Vollzeit arbeiten können, mussten wir halt auch externe Kunden mit annehmen. Also aus unseren Netzwerken, aus unserem Kundenbestand haben wir halt dann auch Beratungsprojekte gemacht für Abfallvermeidung, für Umweltschutzberatung und halt jetzt auch immer mehr so für Umweltmanagement und gewisse Lieferkettenprojekte, was wir vorhin schon uns angeschaut haben. Das gab es aber damals noch nicht. Das waren zwei Mitarbeiter, eine Sekretärin und ein Arbeitssicherheitsingenieur. Und wir haben das damals halt gesagt, okay, wir haben einmal das interne Sachen, die Sachen, die wir unbedingt brauchen. Und dann jetzt dann das externe, da habe ich auch dann wieder mit meinen Recruiting-Skills, die ich langsam aufgebaut habe, dann nach neuen Leuten gesucht. Wir sind inzwischen 9 Leute bei der IGAVO, hochspezialisierte Ingenieure, beispielsweise ein Verpackungsingenieur, ein Umweltingenieur, ein Arbeitssicherheitsingenieur, also verschiedene Ingenieure, was halt nicht üblich ist für die Entsorgungsbranche. Wir haben halt viele Leute, die halt Quereinsteiger sind, die mit dem Unternehmen gewachsen sind über die Jahre, die bei uns die Ausbildung absolviert haben und dann mit den Aufgaben gewachsen sind. Und dass wir halt jetzt plötzlich so akademisches Department haben, das war was komplett Neues. Ich habe mich da extrem wohl gefühlt, weil ich halt eben früher wissenschaftliche Hilfskraft war, da mit vielen Ingenieuren auch zu tun hatte. Und wir haben da eben dann unser Beratungshaus aufgebaut, um halt die interne Beratung damit zu tragen.
Genau. Ja, sehr spannend. Wann war der Zeitpunkt, wo du Geschäftsführer wurdest von Wittmann dann?
Also bei Wittmann war es so, ich bin offiziell es hat dann nochmal 2 Jahre und 7 Monate gedauert.
Okay, also 23
dann. Das war dann am 01.01.2023, pünktlich zum Geschäftsjahrabschluss 22, dass man eine schöne Vergleichbarkeit hatte, bin ich dann bei Wittmann Geschäftsführer geworden. Und das war klassisch so, dass bei uns jemand aus der Geschäftsführung ausgeschieden ist, nach vielen Jahren. Und wir uns halt überlegt haben, ja, wie soll es halt weitergehen. Für eine Person ist es halt inzwischen zu umfangreich. Und gleichzeitig waren wir mitten in der Unternehmensnachfolge. Und ich habe gesagt, dass es, ich habe das eigentlich fast eingefordert mit dem C-Level. Weil ich gesagt habe, was machen wir? Der langjährige Mitarbeiter ist nicht mehr da, hatte aber das Glück, dass er mich sehr, sehr gut auch die 2 Jahre auf die Rolle vorbereitet hat, mich eingeführt hat, auch eine Art Mentor für mich war, die mir die Kontakte vorgestellt hat, die man halt eben braucht, bei den ganzen Stakeholdern, Kunden, Lieferanten etc. Die ersten Leute mit eingestellt, die ersten Leute ausgestellt, das sind ja Sachen für einen jungen Menschen, die nicht so einfach sind. Jemanden auch einfach mal zu kündigen, dann auch mal zu verstehen, dass es halt auch einen Unterschied gibt zwischen der Privatperson und der Funktion als Geschäftsführer. Das war schon natürlich eine riesen Learning Curve und gleichzeitig, es hat mich natürlich sehr beschäftigt, dann auch nach der Arbeit, was soll aus dem werden und so. Also man macht sich da schon so Gedanken und so, und das war halt schon eine wertvolle Zeit auch, aber dann ist der halt, dieser Mentor halt ausgeschieden und dann war man halt dann, das war halt irgendwie im Herbst 22. Und dann musste man sich halt neu strukturieren, so klassisch. Und wir waren sehr, muss man sagen, sehr patriarchisch geprägt, vom Großvater schon. Der Vater hat es halt dann so übernommen. Das heißt, es gab einen Chef und sonst halt niemanden. Und unsere Firma war aber inzwischen schon viel zu groß für einen einzigen Chef, sage ich jetzt mal. Und ich habe das dann so ein bisschen eingefordert. Ich habe gesagt, bevor wir jetzt den riesen Generationenkonflikt haben, machen wir da einen Clear and Cut. Das ist das Jahresende. Ich bin dann quasi nicht in die Prokuristenrolle geschlüpft, das war damals der Prokurist, der ausgeschieden ist, sondern ich habe gesagt, wenn schon. Ich habe gesagt, ich will dann gleich CEO machen und das halt so machen, wie ich denke. Ich würde natürlich die langjährige Erfahrung sehr schätzen, wenn der Vater mich sozusagen berät, und natürlich bei allen Sachen, die ich entweder noch nie gemacht habe oder es gibt ja Sachen, die passieren nur alle 5 Jahre oder so, dass er dann natürlich da beratend tätig ist, aber mein Vater ist dann in die Gesellschafterrolle geschlüpft mein Bruder ist dann Prokurist geworden und ich Geschäftsführer.
Nicht schlecht. Also super interessante Story. Hat damit angefangen, dass dein Bruder dich dann doch angerufen hat und gesagt hat, das Telefon geht nicht.
Ja, genau.
Hat sich so in die Firma gelockt.
Ja, genau.
Also echt interessant. Also ich meine, wir haben ja auch in Deutschland, ich habe mich da privat sogar ein bisschen mit beschäftigt, so ein Nachfolgerthema. Ne? Es gibt ja wahnsinnig viele Betriebe, die sind jetzt nicht in eurer Größe, aber wahrscheinlich auch ein paar in eurer Größe, aber eher kleinere noch, wo einfach wahnsinnig viel Wirtschaftskraft verloren gehen wird, weil keine Nachfolger gefunden werden. Insofern finde ich das mal sehr interessant, diese ganze Geschichte mal zu hören, wie komplex das sein kann und dass man ja auch dann eine gewisse Offenheit, zumindest im Unternehmen mal zu arbeiten oder mal so ein Projekt zu machen, dann doch dazu führen kann, dass man am Ende doch wieder das Ganze übernimmt sozusagen mit seinen Brüdern zusammen, oder?
Ja, voll, weil es ist ja auch schon so, dadurch, dass ich halt nie rein wollte ins Familienunternehmen, war das für mich immer so, ja, ich bleibe halt so lange, wie lange ich gebraucht werde und dann schaue ich halt. Also ich war immer offen, auch bis damals. Und das war, wie gesagt, ein riesen Gamble. Ich hätte mir ehrlich gesagt niemals gedacht, dass mein Vater das machen würde. Und also ich habe halt eben, es war so ein bisschen friss oder stirb Prinzip. Und ich habe halt gesagt, wenn es halt nicht klappt, dann mache ich ja was anderes. Jetzt kommen wir wieder zur Architektur zurück. Ich habe auch 2019 ein Architekturbüro gegründet, zusammen mit einem sehr guten Freund, den ich schon viele, viele Jahre kannte. Und das Lustige war, den hatte ich damals, war auch ein TU-Student. Der hatte damals Elektrotechnik studiert und ich habe den so ein bisschen konvertiert zur Architektur, weil er hat sich immer beschwert, dass sehr wenig Damen in seinem Studium sind, als Elektrotechniker und dass ihm das ja eigentlich eh gar nicht liegt. Und ich habe ihm immer vorgeschwärmt, wie cool Architektur ist. Ich habe damals noch in England studiert, war mit lauter Gleichgesinnten, hatte ein wahnsinnig schönes Studium und habe den damals gesagt, hey, dein Opa war Architekt, du bist auch ein wahnsinnig kreativer Kopf und vor allem halt auch technisch mega bewandert, auch wegen dem, ich habe gesagt, brich dein Studium ab, ist doch egal, du bist noch jung, mach mit mir Architektur und dann machen wir irgendwann unser Architekturbüro auf. Das war halt irgendwie 2015, 16 irgendwie so.
Okay. Das gibt es noch, oder?
Das gibt es heute auch noch, ich bin auch noch tätig. Da haben wir 2019 dieses Architekturbüro gegründet und zwar das ist ein ziemlich nischiges Architekturbüro, weil wir uns auf nachhaltiges Bauen und Holzbau spezialisiert haben. Das hat eigentlich so aus dem Nichts angefangen. Mir war halt auch da immer wichtig, weil mich ja immer die Frage mich hat halt das immer beschäftigt, das habe ich ja vorhin schon erzählt. Was hätte ich gemacht, wenn ich eben nicht, wenn ich nicht dieses Privileg und Glück gehabt hätte, ins Familienunternehmen einzusteigen? Dann wäre es halt ganz klar das Architekturbüro gewesen als eigenständiger Architekt.
Nimmt meine letzte Frage vorweg.
Ja.
Was würdest du machen, wenn du nicht im Business wärst?
Ganz klar wäre ich Architekt. Und mir war halt immer wichtig, dass das Architekturbüro nicht gesponsert wird von meinem Familienunternehmen. Das heißt, wir hatten am Anfang, haben wir uns einen Laptop geteilt, eine Lizenz. Wir hatten keinen Schreibtisch. Wir haben dann mit den Gewinnen, damit wir keine Gewinne haben, haben wir uns halt dann nach und nach ein Büro zusammen gekauft. Ja, also dann hatten wir einen tollen Bürostuhl. Das ist übrigens die gleichen Stühle, auf denen wir hier sitzen, haben wir auch im Büro. Weil uns der so gut gefallen hat, haben wir uns halt dann zwei so richtig schöne Vitra-Stühle gegönnt, dann am Ende des Jahres. Dann hatten wir irgendwann iMacs, also richtig schöne Computer. Dann hatten wir irgendwann zwei Lizenzen. Dann hatten wir irgendwann eine tolle Schreibtischlampe. Also wir haben aus dem Nichts ein Architekturbüro kreiert und hatten da, ich habe dann zwar in der Pandemiezeit tatsächlich selber ein Holzhaus gebaut, eine Ferienimmobilie in Österreich, wo wir selber Bauherr waren. Und also das Ziel war halt, das dann über Airbnb zu vermieten. Und haben dann auch so einen kleinen Businessplan gemacht, wie wir es machen können. Haben sau viel selber gemacht in Eigenleistung. Aber was wir wollten ist, weil wer braucht Architekten, die noch nie ein Haus gebaut haben? Also ich als Bauherr würde sagen, nee, danke. Und dann noch mit dem Extremfaktor, dass wir nur, also zum damaligen Zeitpunkt relativ unkonventionelle Sachen gemacht haben mit nachhaltigen Materialien. Wir wollten halt zum Beispiel den Beton minimieren und haben dann die Bodenplatte von dem Ferienhaus, beziehungsweise nicht die Bodenplatte, sondern vom Erdgeschoss, das war ein Hanggrundstück. Deswegen haben wir gesagt, der erste Stock wird komplett aus Holz gemacht, aus einer massiven Holzplatte und nicht aus Beton. Also keine betonierte Decke, sondern die Decke aus Holz. Schön. Da hat sogar der Banker dann gesagt, hey, bitte mach da noch irgendwas, weil wir haben Angst, dass es halt zusammenkracht. Und wir haben gesagt, nee, wir machen da keine Säule rein, um unseren zukünftigen Bauherrn zu demonstrieren, A, dass unser Haus noch steht und B, dass nachhaltiges Material nicht bedeutet, dass ein Haus wie bei den drei Schweinen, bei dem Märchen mit den drei Schweinen, dass es dann vom Wind weggeweht wird oder abbrennt oder sonst irgendwas. Das heißt, wir haben da ein wahnsinnig ambitioniertes Holzhaus gebaut, um den Leuten zu zeigen, A, wir können Design und B, wir können Nachhaltigkeit und C, wir können das in der vorgegebenen Zeit finalisieren und in einem vorgegebenen Budget. Und das haben wir alles Gott sei Dank geschafft. Und das war bei uns im Architekturbüro auch so ein bisschen der Durchbruch. Wir hatten dann diverse Veröffentlichungen. Wir wurden nominiert für die 50 besten Einfamilienhäuser des Jahres. Wir sind da in ein Architekturbuch gekommen, wurden in diversen Designblocks erwähnt und so und das als sehr, sehr junge Architekten. Wir waren beide halt um die 20 und man sagt halt eigentlich so, ein Architekt wird so richtig gut und das unterstreiche ich auch mit 40, weil man halt sehr viel Arbeitserfahrung braucht. Trotzdem war das halt eben so ein Zeitprojekt und das war halt immer so mein Hintertürchen, wo ich gesagt habe, wenn mir das irgendwann nicht mehr gefällt mit dem Digitalisieren, habe ich noch einen Plan B und wie damals schon, ich konnte mich nicht entscheiden, ich mache das bis heute noch. Ich habe noch zwei Kollegen jetzt im Architekturbüro, mittlerweile zwei, wir haben noch einen dritten, der mit eingestiegen ist, die mittlerweile Vollzeit davon leben können, vom Architekturbüro. Okay. Also. Und ich mache eigentlich vor allem noch das Consulting, ich zeichne nicht mehr mit dem Computer, aber ich skizziere noch sehr gerne mit Bleistift und mit meinen Kollegen zusammen und wir schauen halt, dass wir mittlerweile wirklich europaweit sehr nischige Häuser bauen. Wir haben in Santiago die Compostela in der Nähe ein Haus gebaut aus Stein, in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland und halt immer mit dem Aspekt Nachhaltigkeit und Holzbau.
Nicht schlecht. Also super spannende Doppelrolle. Ja, danke, dass du die Geschichte mit uns geteilt hast. Fand ich jetzt wirklich sehr, sehr interessant. Und ich finde auch gut, dass wir das im Detail gemacht haben, weil sonst hört man halt, ja, man ist in die Firma eingestiegen, übernommen und dann weiß man nicht so genau, was da alles im Hintergrund abgelaufen ist. Hier hat man wirklich mal gemerkt, so wie auch irgendwie so der Struggle ist, dass man, ob man überhaupt einsteigt, wie man dann die ersten Kontaktpunkte hat und dann auch die ersten kleineren Rollen übernimmt, sich hocharbeitet, erste Geschäftsführerrollen, Entities kriegt. Also fand ich sehr, sehr cool. Danke, dass du das so offen mit uns geteilt hast.
Gerne,
Super. Ja, ich glaube, wer jetzt zuhört, hat auch auf jeden Fall gespannt zugehört und fand die Story toll. Also lasst uns gerne Feedback da. Ihr könnt auf Johannes zugehen. Wir linken unten mal in den Shownotes das LinkedIn-Profil und auch natürlich die Links zur Website und vielleicht auch zum Architekturbüro. Dann kann man sich mal angucken, wie die Häuser ausschauen. Und natürlich auch zu mir. Also kommt gerne auch auf mich zu. Und unbedingt die meisten Leute, ich glaube, unter 20% haben den Podcast nur abonniert, hören aber zu. Also, wenn ihr da mal ein Abo dalasst, wäre für mich sehr, sehr cool, weil das Ganze natürlich dann auch weitergetragen wird und das hilft dem Podcast hier zu wachsen. Das hilft mir weiterhin, gute Kandidaten und Kandidatinnen hier auch einzuladen. Und darüber würde ich mich freuen. Das Ganze ist ja nur möglich, weil ich eine Doppelrolle habe. Also ich bin einmal hier natürlich Host bei Behind the Sea und mache aber auch meine Direktorenrolle bei Atreus. Also wenn ihr Interim-Themen bei euch habt, das können zum Beispiel Systemeinführungen sein, M&A-Projekte oder ganzer Um- und Aufbau von Abteilungen, kommt gerne auf mich zu. Wir haben einen sehr qualifizierten Talentpool an fähigen Interim-Managern und Managerinnen und da finden wir sicherlich eine Lösung. Und Johannes, bis zum nächsten Gespräch.
Dankeschön.